Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Gerd Kommer. In diesem Teil haben wir über das Thema Gold als Investment gesprochen. Gerd Kommer ist da sehr qualifiziert als Ansprechpartner, denn er selbst hat mal für Goldminenaktien in Südafrika gearbeitet. Super interessant. Kommt dann auch in diesem Interview zur Sprache. Viel Spaß mit diesem zweiten Teil und bis dann. In der letzten Zeit geistert ja ein Schlagwort, oder nicht in der letzten Zeit, vielleicht schon seit einigen Jahren, aber in letzter Zeit wieder verstärkt durch die Investmentlandschaft, und das ist das Thema Gold. Du hast dir mit deinem Team genauer angeschaut, was Gold als Investmentanlage taugt. Was sind die Ergebnisse?
In der Tat, Gold ist ein hochinteressantes Thema und das ist so der ewige Begleiter letztlich des Kapitalmarktanlegers. Und Gold ist fast schon so ein weltanschauliches Investment, ne? Genauso wie Immobilien für manche Menschen schon so ein bisschen Weltanschauung sind, aber Gold vielleicht noch mehr, ne? Hat auch mit Stichwort Krisenwährung und Weltkriege und so weiter, Währungsmanipulation, Inflation zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. Und Gold ist ein hochinteressantes Thema. Poppt immer wieder auf und gerade in letzter Zeit auch wieder. Für Gold gibt es historisch Renditen, die fast unendlich weit, also weiter als im Prinzip bei jeder anderen Asset-Klasse zurückgehen, nämlich 300, 400 Jahre. Gold wird seit 6000 Jahren von Menschen als
Währung akzeptiert,
Währung, als Vermögensspeicher, wenn man so will, eingesetzt und so weiter. Also das ist schon alles einzigartig. Es gibt nur 150.000 Tonnen, glaube ich, oder 180.000 Tonnen Gold auf der Welt. Das wäre, wenn man das in einen Würfel reinstecken würde, weil Gold so schwer und kompakt ist, ja, wäre das so die Größe eines Reihenhauses. Nicht viel größer. Das ist das gesamte, so, ja, Gold, das weltweit existiert, im Sinne von Menschen abgebaut.
Gehobenes Gold, also was wir haben, oder auch tatsächlich das Ressourcen?
Jedes, was Menschen haben, was also gefördert, okay,
gefördert wurde.
Ne? Was also noch im Erdball steckt, mag noch eine Menge mehr sein, aber es ist eine erstaunlich kleine Menge. Ne? Könnte man alles in einem ganz kleinen Lagerhaus unterbringen. Ne? Und der allergrößte Teil übrigens kommt aus Südafrika, aus Johannesburg, da habe ich mal 10 Jahre gelebt, also genau, aus 30, 40.
Hast du schon bei einer Goldmine, irgendwas mit einer Goldmine sogar gearbeitet?
Ich habe da in der sogenannten Projektfinanzierung, Bergbaufinanzierung und auch Goldminenfinanzierung gearbeitet. Ich war mal in der tiefsten Goldmine der Welt, 3 Kilometer. Da wird es schon richtig warm.
Interessant,
da ist die Durchschnittstemperatur 60 Grad, da kann man nur arbeiten mit so gigantischen Klimaanlagen.
Ja. Mhm. Ah, okay, ja. Und dann, was taugt es jetzt heute? Also wenn wir ein Stück von diesem Reihenhaus in Gold haben, was ist das wert?
Also eine Unze ist ja bekanntlich, das sind so knapp 29 Gramm, ist ungefähr $1,500 wert, 1.400 im Moment so. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht mal so wichtig, sondern wichtig ist eigentlich, was sind die Renditen im Zeitablauf?
Genau. Ne? Und macht es Sinn, das ins Portfolio mit reinzunehmen?
Genau, im Verhältnis zu auch seinem Risiko natürlich. Und das allererste ist, da, was es da zu anzumerken gibt, ist, wenn ich mir mal die historischen Renditen von Gold anschaue, und vorhin hatte ich gesagt, da kann ich fast beliebig weit nach hinten gehen, 100 Jahre, 200, 300, 400 Jahre, dann ist es eigentlich so, dass nur die Renditen ab 1975, grob gesagt, für die heutige Zeit oder, wenn man so will, für die Zukunft, es geht eigentlich ja um die Zukunft, was kann ich in der Zukunft erwarten, relevant sind. Warum erst ab 1975, warum nicht davor und warum nicht die letzten 100 Jahre und so weiter? Also im Jahr 1971 wurde das sogenannte Bretton Woods Währungssystem, das seit dem Zweiten Weltkrieg letztlich wirksam war, so ein internationales Abkommen zwischen den westlichen Ländern, das im Ergebnis die Währungskurse zwischeneinander, also zwischen der D-Mark und dem Dollar, Schweizer Franken und Yen und so weiter, nicht ganz starr fixiert hat, aber relativ stark fixiert hat und in engen Kanälen, wenn man so will, Korridoren gehalten hat. Ein Element dieses Währungssystems war, dass der Dollar letztlich an den Goldpreis gebunden war.
Genau.
Die amerikanische Zentralbank.
Der Goldstandard, sagt
genau,
man auch.
Ja, der moderne Goldstandard. Ne? Mhm. Und weil die anderen Zentralbanken, damals die Deutsche Bundesbank, aber auch alle anderen wichtigen westlichen Zentralbanken sagten, sie wollen gleichzeitig ihre Währungen, den Wechselkurs zum Dollar in einem engen Korridor halten, nicht unbedingt ganz präzise fest. Also ich glaube, bei der D-Mark war es damals 4 D-Mark und 10 Pfennig oder so ähnlich. das war so der Korridor. Und dann hatte die Bundesbank gesagt, okay, 5% plus oder minus, das wollen wir noch tolerieren. Aber wenn es mehr wird, intervenieren wir, die Bundesbank, in den Markt, um den Wechselkurs zum Dollar, den D-Mark-Dollar-Wechselkurs, einigermaßen stabil zu halten. Und im Ergebnis hieß das ja, dass die D-Mark auch Gold gebunden war. Ja. Ne? Sie war an eine andere Währung gebunden. So dass wir im Grunde genommen weltweit so eine Art abgeschwächten oder modifizierten modernen Goldstandard hatten bis 1971. Dann kam der Vietnamkrieg damals. Die Amerikaner machten Schulden noch und nöcher, wie das immer so ist, wenn Länder in den Krieg ziehen. Sehr unerfreulich. Beides, Schulden und Krieg. Und druckten Geld und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieser Goldstandard, diese fixe Relation zwischen einem begrenzten Goldreservoir, das die Amis hatten, die wollten nämlich kein neues Gold kaufen, das hätte ja auch Geld gekostet, und der zunehmenden Geldmenge, das ließ sich nicht mehr aufrechterhalten. Und der liebe Präsident Nixon, der ist ja auch ansonsten recht berühmt, unrühmlich berühmt, der stornierte dann dieses Bretton Woods Agreement, ne, und sagte, von jetzt an, Ende 1971, könnt ihr das vergessen, der Dollar ist nicht mehr konvertibel zu einer festen
Menge an Gold.
Also wir, der amerikanische Staat, die Zentralbank, werden niemandem, der jetzt seine Dollarpapierscheine bringt, dafür Gold geben. Das könnt ihr jetzt vergessen. Damit war das Ende dieses Bretton Woods Standards und damit auch das Ende sozusagen des Goldstandards eingeleitet. Vorhin hatte ich aber gesagt, 1975 ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um die historischen Goldrenditen bis heute zu bewerten. Warum 1975? Erst Ende 1974, am 31. Dezember 1974, wurde in USA das Goldverbot, das haben vielleicht auch schon manche Zuhörer, Zuschauer gehört, aufgehoben. Das Goldverbot in den USA bestand seit den 30er Jahren, glaube ich, seit der Weltwirtschaftskrise. Das besagte, dass amerikanische Privathaushalte kein Gold außer zu Zahngoldzwecken und medizinischen Zwecken und kleine Schmuckmengen, Golduhr oder sowas, ne, war erlaubt. Aber Goldbarren, Goldmünzen und so weiter war verboten. Und zwar richtig verboten. Nicht nur, sie dürfen ihren Hund hier im Park nicht pinkeln lassen oder sowas. Ne?
Sonst wurde richtig verfolgt.
Ja, genau. Also 10 Jahre Freiheitsstrafe, bis zu 10 Jahren Gefängnis war da möglich. In den anderen Ländern, Deutschland, im Deutschen Reich, gab es die Todesstrafe auf Goldbesitz.
Okay.
Also das wurde durchgesetzt. Leider. Und in anderen Ländern, in den kommunistischen Ländern auch. Also in jedem Land, Australien, Kanada, Demokratie, Diktatur, alle hatten Goldverbote, die mehrere Jahrzehnte dauerten während des größtenteils des
20. Jahrhunderts. Was war eigentlich der Grund dafür? Also warum wurden solche Goldverbote ausgesprochen?
Also wenn du letzten Endes eine Währung hast, die an Gold geknüpft ist, dann ist das schon mal schwieriger, zumindest bei der Einführung dieses Goldstandards, weil das potenziell dazu führt, dass die Leute, die Gold haben, dann so ein Windfall-Profit haben.
Es können dann ihren eigenen Wechselkurs bestimmen.
Ja, und also ich, ist jetzt wirklich auch eine interessante Frage, habe ich selber nie so richtig drüber nachgedacht, warum diese Goldverbote, außer dass halt zu eigentlichen Kriegszeiten der Staat alles Mögliche verboten hat, dass irgendwie Bürger sozusagen ausnutzen hätten können, um sich vom Staat unabhängig zu machen oder Vermögen ins Ausland zu schaffen oder sowas. Also da gab es wahrscheinlich 1000 Gründe, geldpolitische, währungspolitische Gründe, aber auch sonstige Gründe. Aber wichtig ist, auch absolut demokratische Länder wie Australien, Kanada, Frankreich und so weiter, die also nie von irgendwelchen Diktatoren während dieser Zeit, jedenfalls im 20. Jahrhundert, malträtiert wurden, hatten Goldverbote. Und zwar jahrzehntelang. Ja. Wurde im Großen und Ganzen in den meisten Ländern erst in den 70er Jahren aufgehoben. In Deutschland 1955, also die Weimarer Republik in den 20er Jahren hatte das Goldverbot eingeführt. Hitler hatte das einfach weitergeführt, aber nicht eingeführt, sondern es bestand schon vorher. Und erst 1955 wurde in Deutschland das Goldverbot aufgehoben. Durften Privathaushalte wieder Goldmünzen und Goldbarren kaufen. In den USA erst Ende 1974. In Australien nochmal 6 Monate später.
Und das heißt, erst ab dann haben wir so ein Vergleichsfenster,
wo wir sagen können. Erst ab, wenn du so willst, erst ab 1975 kann man sagen, dass der Goldpreis wirklich frei am Markt, am Weltmarkt sich bilden durfte. Ne? Ohne staatliche Intervention, ohne Preiskontrollmaßnahmen wie Verbote. Ne? Wenn der größte einzelne nationale Markt, die USA, die US-Bevölkerung kein Gold kaufen kann, dann kannst du nicht, Entschuldigung, das hat jetzt nichts mit Amerika, viel, Amerikanophilie zu tun und so weiter, dann kannst du nicht von einem freien Markt sprechen.
Ja.
Ne? Und da hatte sich so eine Rückstau-Nachfrage gebildet, das zeigte sich ja auch vom Ende des Bretton Woods-Standards, September 71 bis Ende 1974, stieg der Goldpreis, obwohl Amerikaner noch gar kein Gold kaufen konnten.
Weil das ist eine Antizipation?
Ja. Mhm, okay. So, und ganz stark, ne? Aber ab 1975 kann man sagen, war Gold ein frei am Markt gehandeltes Gut, ne? Wie Kohle oder Diamanten oder Aktien. Keine Ahnung was, ne? Schweinebäuche. Ne? Mhm. Und deswegen sollte man, wenn man sich dafür interessiert, was sind die historischen Renditen von Gold, einfach
diesen Kontext kennen.
Ja, genau, ab 1975 rechnen. Und wenn ich weiter zurückgehe als 1975, also die 100 Jahre davor, dann waren die Goldrenditen sehr, sehr niedrig oder sogar negativ. Weil Gold halt, das ist eigentlich auch eine logische und mathematische Notwendigkeit, wenn die Währung, in der ich die Rendite messe, mit dem Goldpreis 1:1 das gleiche ist, dann kann ja eigentlich nur eine Nullrendite rauskommen. Ne? Also ich kann ja nicht eine positive Rendite von Gold haben, wenn
deine Währung
Gold ist.
Ja, genau.
Ja. Und tatsächlich war die Rendite aber leicht negativ, weil die verschiedenen Monarchien und so weiter die Goldfixierung immer mal wieder kurzzeitig unterbrochen haben. Das hat ja häufig mit Krisen zu tun und so weiter. Ist aber auch jetzt wurscht. Das Main Takeaway ist, dass vor 1975 die Renditen niedriger waren als nach 1975.
Okay. Ja.
Also wenn einer sagen würde, der Komma will jetzt einfach nur die Goldrendite künstlich
schön rechnen,
niederrechnen, ne? Stimmt nicht, vorher war sie niedriger. Ne?
Okay.
Also ab 75 macht es sachlogisch Sinn, Gold zu betrachten, aber davor waren die Renditen niedriger. Mit Ausnahme dieser 3 Jahre, die so Sonderjahre waren, wo der Preis hochpoppte. Ne?
Ja. Die letzten 3 Jahre,
sagt man. Diese 3 Jahre vor 1975,
also
72, naja. 73, 74.
Mhm.
Ja. Und
Wie hat sich jetzt entwickelt seit 1975?
Genau, seit 1975 hat Gold im Grunde genommen eine reale Rendite von, jetzt aus der Hüfte geschossen, bis heute so von ungefähr knapp unter 2% gehabt.
Pro Jahr.
Mhm. Pro Jahr. Mhm. Aktien etwas über 5%.
Nach Inflation?
Also nach Inflation, Inflationsplan, real, aber immer alles vor Kosten und vor Steuern. So, also Aktien haben eine mehr als doppelt so hohe Rendite gehabt als Gold in diesem Zeitraum bei geringerem Risiko. Gold hatte eine
höhere Volatilität.
Richtig, eine höhere Volatilität, einen höheren maximalen Drawdown. Der maximale Drawdown ist
kumulierte Verlust.
Der maximale Verlust, wenn ich so eine Worst-Case-Perspektive, ich kaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt und verkaufe zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wäre mein Verlust dann gewesen in diesen fast 50 Jahren? Sowohl bei der laufenden Schwankung, dem Jojo-Effekt, als auch bei diesem maximalen kumulativen Verlust, Maximum Drawdown, war Gold deutlich schlechter als Aktien.
Mhm. So.
Und jetzt habe ich eine niedrigere Rendite und mehr Risiko.
Mhm.
Nicht so toll.
Und wie sieht es als Beimischung aus? Weil ich meine, also gerade im Finanzstudium wird ja häufig so dieses theoretische Beispiel der negativen Korrelation zwischen Gold und Aktien angebracht, was ja in der faktischen Welt nicht so ist. Also es gibt ja keine negative Korrelation, das könnte man ja arbitrieren. Aber ist es trotzdem gering korreliert mit Aktien und würde sich eventuell als risikoreduzierendes Element in dem Portfolio einsetzen lassen?
In der Tat, also Gold korreliert mit anderen Assetklassen, mit Aktien und Anleihen relativ gering. Und in dem Sinne ist es ein guter Diversifizierer, wenn du so willst. Ne? Aber gute Diversifizierer sollten nicht nur niedrige Korrelation als Merkmal haben, sie sollten für sich auch eine attraktive Rendite haben. Ne? Was bringt mir, angenommen, ich hätte eine super niedrige Korrelation, null oder sogar negativ mit Aktien, aber dieses Asset, über das wir jetzt sprechen, hat selber kontinuierlich minus 2% Rendite. Also dann bringt mir, klar, die Volatilität meiner Aktien wird gesenkt, aber auch die Rendite. Und zwar, also ich möchte Sachen, die niedrig korrelieren, aber in sich auch eine attraktive Rendite haben. Die muss nicht unbedingt so hoch sein wie die von Aktien, aber ab einer bestimmten niedrigen Rendite macht es keinen Sinn mehr, nur weil es niedrig
ist. Dieselbe Logik wird sich ja dann auch heutzutage für Anleihen anwenden lassen. Wenn ich sage, ich mische mir ein bisschen Anleihen als risikofreien Teil mit ins Portfolio, die haben ja an sich auch keine Renditen mehr, zumindest die besten Bonitäten.
Das ist jetzt falsch interpretiert. Anleihen haben, also sagen wir, nehmen wir jetzt mal die risikoärmsten Anleihen, nämlich Geldmarktpapiere, ne, also ganz kurzfristige Staatsanleihen hoher Bonität, könnten auch Unternehmensanleihen sein, ohne Währungsrisiko, die haben im Prinzip eine Nullvolatilität.
Ja.
Eine Nullvolatilität, korrelieren sehr niedrig mit Aktien, haben auch eine sehr niedrige Rendite. Was hat Gold? Gold hat zugegebenermaßen eine höhere Rendite als Geldmarktanlagen, hat eine extreme Volatilität und eine mittlere, ich kann es jetzt nicht ganz genau aus der Erinnerung sagen, Korrelation zu Aktien. Aber das Package ist einfach unattraktiv.
Okay.
Es ist nicht, es ist kein No-Go. Also bitte nicht mich so verstehen, dass ich in jedem Fall sagen würde, tu es nie, es ist wirklich falsch. Aber es ist aus, also für unsere Mandanten empfehlen wir kein Gold, aber wenn Mandanten das partout wollen, dann können sie es natürlich machen und dann würde wahrscheinlich so eine Beimischung von 10% Gold bezogen auf das Gesamtportfolio oder vielleicht auf den risikobehafteten Teil als Obergrenze Sinn machen.
Als Obergrenze, okay.
Ja. Mhm. Und wenn jemand vielleicht glaubt, der dritte Weltkrieg oder eine ähnliche Katastrophe
steht. Das wäre die nächste Frage, ja.
Steht in absehbarer Zukunft, nicht in 500 Jahren. Also ich brauche mich nicht auf die Zukunft vorbereiten, wenn ich an ein Event in 500 Jahren denke, jetzt mal übertrieben, das kann ich auch später noch vorbereiten.
Ja,
aber
ja.
Wenn ich glaube, dass in den nächsten paar Jahren, 5 oder 10 Jahren, so eine richtige Megakatastrophe käme, ich kann sie nicht genau vorhersagen, also ob es jetzt nächstes Jahr ist oder 7 Jahre, wie ein dritter Weltkrieg oder ein Krieg in Europa oder...
Oder einfach der Zusammenbruch einer Währung, was ja häufig so propagiert wird, der Zusammenbruch des Euros oder so, dann ist die Technik zu sagen, oder was halt gesagt wird, ich kaufe mir Goldbarren, die in so kleine Plättchen zerteilt sind, oder Münzen und das wird dann meine neue Währung.
Genau, also ich bin da auch trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Aber wenn das käme, ne, also wenn es wirklich zu einem chaotischen Zusammenbruch des Euros, der Eurozone käme, ich betone chaotisch, also eine geordnete Abwicklung der Eurozone, oder einfach des Ausscheidens bestimmter Länder, sehe ich jetzt nicht als Problem an in der Hinsicht oder sehe ich nicht als Megakatastrophe an, die diese Definition erfüllen würde. Ich wäre für Deutschland, sagen manche, vielleicht sogar gut. Aber wenn es zu so einer richtigen Megakatastrophe käme, also Krieg oder chaotischer Zerfall, der ungeordnete Zerfall der Eurozone, ja klar, dann würde es wahrscheinlich helfen.
Bisschen
ich
Gold
sage
sein.
Aber jetzt bewusst wahrscheinlich und nicht definitiv helfen, wenn ich zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg hernehme. Mehr Katastrophe geht eigentlich nicht. Und den Goldpreis in Dollar betrachte, und das muss ich. Mhm. Ich sage gleich warum.
Ja.
Während des Zweiten Weltkriegs, klar, da hatten wir noch so eine Art Goldstandard, ist der Goldpreis überhaupt nicht gestiegen in Dollar. Ja. Wenn jetzt jemand hergehen würde und sagen, ich war ein Bürger des Deutschen Reiches damals und hätte ich nur Gold gehabt. Entschuldigung, falsche Logik. Das war nicht der Goldpreis, der mir dann geholfen hätte, sondern jedes Asset im Ausland hätte mir dann geholfen. Mhm. Ob ich jetzt eine australische Immobilie gehabt hätte während des Zweiten Weltkriegs oder dänische oder norwegische Kronen oder sonst was. Alles außer Assets in Deutschland hätte mir da geholfen, Gold auch, ja. Ne? Ein Häuschen in Alaska hätte mir da geholfen. Also während des Zweiten Weltkriegs, während einer Megakatastrophe, ist Gold in einer neutralen Währung nicht gestiegen.
Mhm.
Ne? Ist auch nicht gefallen, aber...
Und den Reichsmark betrachtet vermutlich schon dann.
Ja, aber wie gesagt, den Reichsmark ist alles, was im Ausland teurer geworden. Ne? Also das war nicht der...
Das war nicht der Anstieg des Goldes, sondern eher der Wertverlust der Reichsmark.
Ja. Also mit anderen Worten, ich hätte das Risiko, dass Deutschland durch eigene Dummheit völlig in die Binsen geht, Das hätte ich durch jedes ausländische Investment gehedged. Mhm. Ne?
Auch durch Wobei Gold ja nicht unbedingt ausländisch ist, sondern das habe ich ja dann inländisch. Das hat nur die Flexibilität, dass ich das ins Ausland verkaufen kann.
Genau, also Gold ist ja sowieso Ausland, Inland, das Kriterium gilt da nicht. Gold ist wie alle Rohstoffe, das ist nicht das in einem bestimmten Land zugeordnet. Ne? Dass im Dritten Reich Gold verboten war, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich hätte es also im Ausland halten müssen, ne? Ausgenommen, ich gehe also wirklich extreme Risiken ein. Also hättest du mit deiner Familie, mit drei Kindern zu Hause Gold aufbewahrt im Dritten Weltkrieg oder im Dritten Reich, Entschuldigung.
Ja, riskant, ja.
Und das bringt mich auch noch zu einem Aspekt, der vielfach vergessen wird mit diesen Preppies und Goldhordern, die an den Dritten Weltkrieg und solche Katastrophen glauben oder ganz wertvolle Dinge zu Hause aufzubewahren, in nennenswerter Größenordnung, ich rede jetzt nicht von einer teuren Uhr, ist ein Risiko in sich, wenn das jemand erfährt. Ich habe mal in Südafrika gelebt, da weiß man, was bewaffnete Raubüberfälle zu Hause sind. Und ich kann dir...
Da gibt es einige Videos zu auf YouTube.
Ja. Und ich ich bin selber da mal überfallen worden, nicht im Haus, sondern im Auto. Aber viele Freunde von mir, auch Geschäftspartner, Kunden, konnten solche Geschichten aus der eigenen Familie erzählen. Das wünsche ich niemandem. Mhm. Und also es gibt fast nichts Schlimmeres, außer natürlich dann ermordet werden oder noch schlimmere Sachen oder gleich schlimme Sachen. Aber zu Hause überfallen werden von Leuten, die dein Geld wollen oder dein Gold wollen, wenn deine Familie da bist und du selber, das ist so mit das Schlimmste, was einem passieren
kann. Ich kenne es auch aus dem persönlichen Umfeld. Ja.
Und die Gefahr nimmt exorbitant zu, wenn man wertvolle Sachen zu Hause aufbewahrt. Irgendjemand kriegt es immer mit und wenn es das eigene Kind ausplappert, vor ein, zwei Jahren war man in der Zeitung, irgendeine Frau hatte Gold zu Hause, ich weiß nicht was, für 200.000, 300.000 Euro, ging mit irgendeinem befreundeten Rechtsanwalt auch noch, einer Vertrauensperson in die Oper, den sie neu kennengelernt hatte, ältere Dame, dem erzählte sie von ihrem Gold zu Hause wurde eingebrochen bei ihr, sogar zweimal, weil sie beim ersten Mal nicht das Gold gefunden haben. Ne? Und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich möchte wirklich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, sozusagen.
Sensibilisieren, das ist eigentlich die beste Währung.
Ganz wertvolle Sachen zu Hause aufbewahren, weil ich jetzt sage,
ich vertraue dem Währungssystem.
Genau, und ich möchte das Geld für ein Schließfach, was auch wieder kostet. Übrigens, Schließfächer sind nicht versichert, nur bis 20.000 Euro. Im Normalfall.
Wenn es wieder ein Goldverbot geben sollte, dann werden die Schließfächer vermutlich die ersten sein, die geöffnet werden.
Ja, genau. Also das ist alles viel, viel problematischer, als Leute glauben.
Aber machen Leute das vielleicht auch vor allem einfach nur um sich wohlzufühlen, zu sagen, ich fühle mich wohl, weil ich zu Hause Gold habe oder sonst wo Gold habe und diese Entscheidung überhaupt nicht rational basieren, weil eigentlich treffen wir relativ selten rationale Entscheidungen, was man natürlich bei der Geldanlage machen sollte.
Ja.
Aber wäre das so vielleicht so die letzte Fluchttür, die man noch greifen könnte pro Gold, um zu sagen, wenigstens habe ich dann so ein bisschen ein ruhigeres Gefühl, oder?
Thomas, das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Menschen, also physisches Gold, kaufen. Es gibt ihnen irgendwie ein Gefühl der Sicherheit oder der Absicherung. Vollständig rational bis in die letzte Konsequenz durchdacht. Ich weiß es nicht. Also
handeln die wenigsten.
Ja, muss man auch nicht alles. Ne? Und ich meine nur, also die Geschichte ist eben auch in Bezug auf diesen Sicherheitsaspekt komplizierter als gedacht. Stichwort Einführung einer Vermögenssteuer, die es ja in Deutschland seit 30, 40 Jahren nicht mehr gibt, aber schon mal gab und vielleicht irgendwann mal wieder eingeführt wird. Dann gibt es Leute, die sagen...
Die es in Frankreich gibt
zum Beispiel. Ja, in Frankreich gibt es sie, in der Schweiz auch, sind alle sehr niedrig. Die Grundsteuer übrigens ist so eine Art Vermögenssteuer, ist auch allerdings sehr, sehr niedrig. Wenn sowas käme und dann halte ich Gold auch nicht für eine sinnvolle Geschichte, außer ich bin bereit, mich in die Illegalität zu begeben, ne? Weil natürlich dann alles Vermögen angegeben werden muss, ne? Und Klar, wenn ich Geld oder Vermögen im Ausland, das ich ins Ausland schaffe, illegal oder vielleicht ist es auch schon dort, nicht deklariert, muss ich ja nicht Gold deklarieren, weil es kein Einkommen erzeugt, zumindest in dem jetzigen Steuersystem. Aber ich meine einfach, dass das für einen rationalen Menschen im 21. Jahrhundert, Stichwort Internet, Stichwort Informationsaustauschabkommen zwischen allen Ländern, der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, das ist alles nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Ich behaupte, dass ich mich da ein bisschen auskenne. Dann gibt's, vielleicht erinnerst du dich noch, vor 12, 13 Jahren gab es den berühmten Fall zum Winkel, ne, den damaligen Vorstandschef der Deutschen Post. Ja, der nicht deklariertes Geld in Liechtenstein hatte. Und danach wurden immer wieder solche CDs mit Daten
ausgetauscht und teuer abgekauft.
Genau, ja, also rechtlich ambivalent und so weiter. Und diese Geschichten, ne, dass wenn ich sowas mache, ich mich einem unheimlichen Risiko aussetze. Entweder ich bewahre solche Sachen zu Hause auf, dann ganz schlimmes Risiko, Kriminalität, ne, oder ich bin bereit, Steuerhinterziehung zu machen, dann ist eine andere Form von Risiko. Ich halte es nicht für sinnvoll und ich glaube auch, dass wir eben, wie gesagt, im 21. Jahrhundert, 2019, und es wird immer, Stichwort Transparenz und so weiter, das wird immer schwieriger werden, solche Sachen zu machen, beziehungsweise immer risikoreicher werden, wenn jemand, und das ist einfach keine gute Idee.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.